Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 12. März 2025, gleich dem 22. Eswan 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ramadan, Monat des Segens. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir angeführt, was im Heiligen Koran über Maria und ihr Leben steht. Heute möchten wir mit Hilfe des Korans von der Königin von Saba sprechen, von Bilqis. Gott erwähnt sie in mehreren Versen der Sure 27, Sure Naml. Bilqis, die Königin von Saba, ist die einzige weibliche Herrscherin, die im Koran erwähnt wird. Sie wird auch in den heiligen Schriften der Juden und Christen genannt. Bilqis herrschte 9 Jahre lang über Jemen. Anfangs hatte sie die Sonne angebetet, aber dank ihrer Bekanntschaft mit dem Propheten Suleiman, Salomo, wurde sie ein gottgläubiger Mensch. Das Wort Saba kommt nur 2-mal im Koran vor. Zum einen in der Sure Saba, Sure 34, wo in den Versen 15 bis 17 auf die Gabenfülle der dortigen Bevölkerung und die Undankbarkeit dieses Volkes hingewiesen wird. Zum anderen begegnen wir den Namen Saba außerdem in der Sure Naml, der Sure 27. Dort steht über Suleiman und die Königin von Saba geschrieben. Durch den Widerhopf hatte Suleiman über das Volk von Saba und über ihre Götzenverehrung erfahren. Suleiman ließ den Thron der Königin von Saba auf wunderbare Weise an seinen Sitz holen, und die Königin von Saba folgte einer Einladung Suleimans in den Palast dieses Propheten. Diese historischen Ereignisse werden alle in der Sure Naml beschrieben. Die Königin von Saba ist, wie gesagt, die einzige Frau, die im Koran als Regentin genannt wird. Der Koran übt keine Kritik an ihrer Regentschaft, sondern weist sogar auf deren positiven Aspekte hin. Die Erwähnung der Königin von Saba im Koran gilt als eine Bestätigung dafür, dass die Frau am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bilqis und Suleiman steht die Aufforderung des Propheten an die Königin von Saba, sich dem Glauben an den einen Gott zuzuwenden. Suleiman hatte seine Heere aufgerufen, ihn auf die Pilgerreise zum Hause Gottes zu begleiten. Auf dem Wege nach Mekka bemerkte er, dass sein Sonderbote, der Wiederhopf, nicht unter seinen außergewöhnlichen Heeresscharen ist. Doch bald erschien der Wiederhopf und berichtete, er habe beim Flug über das Land Saba gesehen, dass dort eine Königin namens Bilqis regiert und ihr Volk die Sonne anbetet und sich vor der Sonne niederwirft. In den Versen 23 und 24 der Sure Naml wird der Wiederhopf wie folgt zitiert: Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utita min kulli shay'in wa laha arshun azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allen Dingen zugeteilt worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Und ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk vor der Sonne niederfallen statt vor Gott. Und der Satan hat ihnen ihre Werke verlockend gemacht und sie vom Weg abgewiesen, sodass sie der Richtleitung nicht folgen. Nachdem Suleiman dem Wiederhopf zugehört hatte, schrieb er einen Brief an die Königin von Saba, die Sonne anbetete. In diesem Brief lud er sie dazu ein, nur an den einen Gott zu glauben und nur ihm zu dienen. Er gab seinen Boten Wiederhopf für den Brief, damit er ihn der Königin überbringt. In den Augen von Bilqis war dieser Brief wichtig. Dies entnehmen wir den Versen 29 und 30 der Sure Naml, denn dort heißt es: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sie sagte: O ihr Vornehmen, mir ist ein edles Schreiben überbracht worden. Es ist von Salomo und es lautet: Im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen. Diese Stelle in der Sure Naml zeigt, dass Bilqis wusste, dass dieser Brief von Suleiman stammte und dass Suleiman eine angesehene Persönlichkeit war. Suleiman war ein mächtiger Herrscher und besaß einen erstaunlichen Ruhm. Daher hat Bilqis sein Schreiben als edel bezeichnet. Nach dem Erhalt des Schreibens von Suleiman lud die Königin die Vornehmen ihres Volkes ein, damit sie mit ihnen beriet, welche Entscheidung sie treffen sollte. Die Vornehmen des Volkes sagten zu ihr: »Wir sind politisch und militärisch stark.« Aber sie überließen der Königin die endgültige Entscheidung. Wir entnehmen dies dem Vers 33 der Sure Naml, Sure 27. »Qalu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin, wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin.« Sie sagten, wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Schlagkraft. Aber dir gehörte es zu befehlen, so sieh zu, was du befehlen willst. Schließlich traf die Königin von Saba eine kluge Entscheidung. Sie schickte Suleiman ein kostbares Geschenk, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn er ihr Geschenk angenommen hatte, dann wäre klar gewesen, dass sein Aufruf zum Monotheismus nicht aufrichtig ist und dass er nur behauptet, ein Prophet zu sein und in Wahrheit nach weltlichen Gütern strebt. Aber wenn er das Geschenk zurückgewiesen hätte, dann wäre das für Bilqis ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Einladung zum Ein-Gott-Glauben sowie ein Beweis dafür gewesen, dass er tatsächlich ein Prophet Gottes ist. Prophet Suleiman wies das Geschenk der Königin zurück und er drohte ihr mit Militärmacht. Er kündigte ihrem Boten an, dass er mit seinem Heer herbeiziehen und sie aus ihrem Land vertreiben werde. Dies ist eindeutig den Versen 36 und 37 der Sure Naml über die Begegnung des Propheten mit dem Boten der Bilqis zu entnehmen. Falamma ja'a Suleiman qala atumiddunani bimalin فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Als er zu Salomo kam, sagte dieser: Ihr wollt mir mit Geld beistehen? Aber das, was mir Gott zukommen ließ, ist besser als das, was er euch zukommen ließ. Nein, ihr seid es, die ihr euch über euer Geschenk freut. Kehrt zu ihnen zurück, wahrlich, wir werden zu ihnen mit Truppen kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wahrlich, wir werden sie aus ihrer Stadt vertreiben als Gedemütigte und Erniedrigte. Nachdem Suleiman ihr gedroht hatte, machte sich die Königin von Saba zusammen mit einigen der Vornehmen aus ihrem Volk auf den Weg zum Propheten Suleiman, um mit ihm zu sprechen. Als Suleiman davon erfuhr, befahl er, dass einer von seinen Leuten den Thron der Königin aus Saba herbeiholen sollte. Unter seinem Gefolge war jemand, der das Buch Gottes kannte, und dieser versprach, den Thron von Bilqis so schnell wie ein Wimpernschlag herbeizuschaffen. Er hielt sein Versprechen. Suleiman ließ den Thron in seinem Palast aufstellen und einige kleine Veränderungen an ihm vornehmen. Aber als Bilqis den Palast des Suleiman betrat, erkannte sie ihren Thron. Der Anblick ihres Thrones im Palast des Suleiman versetzte sie in Erstaunen, und sie wurde gewahr, dass dies nur ein Wunder sein kann. Als Suleiman sie dann in seinen Palast führte, dachte Bilqis, dass der Glasboden Wasser sei, und raffte ihr Gewand so zusammen, dass es nicht nass werde. Doch Suleiman sagte ihr, dass es nicht Wasser, sondern Glas ist. All dies wirkte so überzeugend auf Bilqis, dass sie sich zu dem Gott des Suleiman bekannte. Im Vers 44 der Sure 27 Naml wird ihr Bekenntnis angeführt. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Sie sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, und ich ergebe mich zusammen mit Salomo, Gott, dem Herrn der Welten und seinen Geboten. Aus dem Heiligen Koran geht hervor, dass die Königin von Saba, die über ein großes Gebiet wie Jemen regierte, zu den gescheitesten Herrschern gezählt wird. Bilghis begriff, dass es richtig war, sich mutig der Wahrheit zu beugen, und dass es falsch gewesen wäre, gegenüber dem Recht zu revoltieren. Sie lehnte es nicht ab, das Wort des Propheten Gottes zu hören. Und als sie, um die Wahrhaftigkeit Suleimans auf die Probe zu stellen, ihm ein Geschenk schickte und Suleiman dieses ablehnte, begriff sie, dass Suleiman ein Prophet Gottes ist, der Gottes Botschaft übermittelt und die Wahrheit verkündet. Diese kluge Diplomatin hat, indem sie sich der Wahrheit beugte, das Leben von vielen Menschen vor dem Tod bewahrt. Sie bekannte sich zu den Propheten des einen Gottes, der Schöpfer aller Welten ist, um zu den Geretteten zu gehören. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ramadan, Monat des Segens.
Ramadan, der Monat des Segens.
Wie schön sind die Augenblicke des Gottesdienerseins gerade in der Zeit vor Beginn des Morgens, wenn die Begeisterung für die Anflehung Gottes die Gläubigen zur Begegnung mit dem geliebten Freund drängt und sie nicht mehr schlafen lässt. Die Menschen, die in diesem Monat im Zeichen Gottes fasten, Gott preisen und den Bedürftigen helfen, können sich freuen. In der Tat gebührt ihnen ein Platz in den ewigen Gärten. Während viele andere noch tief in den Schlaf versunken sind, erheben sie sich in Freude auf die Gottespreisung von ihrem Bettlager. Mit der rituellen Waschung vorbereitet knien sie an der Schwelle zu der göttlichen Audienz nieder und verbeugen sich tief vor ihrem Herrn. Sie berühren mit der Stirn die Erde und bitten Gott inständig um Vergebung ihrer Sünden. Diese kostbaren Augenblicke vor dem Beginn des Morgens sind voller Transparenz. Das Herz der Betenden gerät in Verzückung über die göttlichen Lichtstrahlen. Sie und alle Teilchen ihrer Existenz sind der Gottesanbetung gewidmet. Im Heiligen Koran wird in den Versen 16 und 17 der Sure 3 ein weiteres charakteristisches Merkmal der Gottesfürchtigen beschrieben, nämlich dass sie vor dem Anbruch des Morgens um Vergebung bitten. Dort steht: Die sagen, Herr, wir glauben, vergib uns unsere Schuld und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Die gegenüber den Härten und um Gottes Wort zu befolgen und sich von der Sünde abzukehren, geduldig und wahrhaftig und demütig ergeben sind und die Spenden geben und vor dem Anbruch des Morgens um Vergebung bitten. Das Gespräch zu Gott in der Nacht ist im Islam von großem Wert. Es stärkt den Geist und ist fruchtbar. Im Monat Ramadan sind diese Gebete und Anflehungen von ganz besonderer Art. Die Edlen aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben besondere Gebete für die letzten Nachtstunden im Monat Ramadan hinterlassen. Es sind Gebete mit einem sehr schönen tiefen Inhalt und sie stellen eine wunderbare Verbindung zwischen dem Diener Gottes und Gott her. Besonders bekannt sind das Abu Hamza Somali und das Du'a-i Sahar Sahar-Gebet. Thank you. Die Großen der Religion haben wie kein anderer die nächtlichen Gebete geliebt, aber wir begegnen auch heute noch herausragende Gottesdienern, die sich durch ihre nächtlichen Gebeten die Tore zur Erkenntnis öffnen. Ein bekanntes Gesicht unter ihnen ist Imam Khomeini Rahmatullah Alayh, der verstorbene Führer der Islamischen Revolution. Ein Mitglied seiner Familie hat erlebt, wie er in der Abgeschiedenheit seines Zimmers des Nachts im Monat Ramadan in das Gespräch zu Gott vertieft war und heftig weinte. Der Prophet hat gesagt, die Ehre des Gläubigen liegt darin, in der Nacht mit dem Gebet zu verbringen, und seine Größe liegt darin, nicht auf andere Menschen angewiesen zu sein. Das frühe Aufstehen birgt viele Vorzüge in sich. Es erfrischt Körper, Geist und Denken des Menschen und bringt ein langes Leben. Ein Forschungsprojekt in Frankreich hat ergeben, dass das Aufstehen in aller Früh gefährliche Komplikationen hinsichtlich der Hirnfunktion und der Blutgefäße im Gehirn, wie zum Beispiel dem Hirnschlag, vorbeugt. Laut Projektteilnehmern steigt das Herz in den ersten Morgenstunden nach dem Schlaf ruhiger. Das Frühaufstehen lässt Nerven und Seele ruhiger sein. Dr. Golzadi, ein iranischer Psychologe, sagt, das frühe Aufstehen vom Schlaf wirkt sich außerordentlich positiv auf die gute Laune aus. Es gibt ein antidepressives Hormon, welches den Blutzucker erhöht und dessen Konzentration sich im Laufe des Tages ändert. Es nennt sich Cortisol. Die Konzentration dieses antidepressiven Hormons ist in der Morgenfrüh auf seinem höchstmöglichen Stand. Daher verspürt der Mensch zu dieser Zeit eine größere Ruhe und eine besondere Fröhlichkeit. Ein Mensch, der früh aufsteht, besitzt die nötige Energie für einen gelungenen Tagesablauf. Besonderen Frohsinn spendet darüber hinaus das Gebet zu Gott, und sei es noch so kurz. Man hat festgestellt, dass die Mehrheit der Menschen, die in der Nacht zum Beten aufstehen, sehr positiv zum Leben eingestellt sind. Ja, der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit, dieses Frühaufstehen für das vertrauliche Gespräch zu Gott einzuüben.
Die Wahrhaftigkeit ist ein weiteres Merkmal für rechtschaffene Menschen. In dem Vers 119 der Sure Mo'edeh, Sure 5, spricht Gott: Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Ihnen werden Gärten zuteil, in deren Niederungen Bäche fließen und in denen sie ewig weilen werden. Gott hat Wohlgefallen an ihnen und sie an ihm. Das ist das große Glück. Wahrhaftige Menschen sind meistens sehr mutig, offen und von einem festen Charakter, während Lügner sich ängstigen, heucheln und charakterlich schwanken. Psychologen führen es auf innere Probleme zurück, wenn jemand ständig lügt. Ein Lügner fürchtet sich davor, dass seine Lügen an den Tag kommen und er sich selber irgendwann verspricht. Aber jemand, der die Wahrheit sagt, hat diese Probleme nicht und besitzt innere Ruhe. Wie moderne medizinische Versuche zeigen, verbraucht der Mensch beim Lügen weitgehend mehr Energie als in Situationen, wo er die Wahrheit sagt. Aus diesen Versuchen resultiert, dass die Ehrlichkeit die Hirnleistung stärkt. Der Ehrliche kommt in den Genuss des Vorteils, dass die anderen ihm Vertrauen schenken, da sie keinen Widerspruch zwischen dem, was er sagt, und dem, was er tut, feststellen. Da der Mensch ein geselliges Wesen ist und im Verband mit anderen lebt, ist das Vertrauen der anderen für ihn wichtig, denn kollektives Handeln ist nur möglich, wenn die Beteiligung anderer Vertrauen und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit herrschen. Einer der Gefährten des Propheten kam zu ihm und sagte, manchmal sündige ich, ohne es zu wollen. Er bat den Propheten, zeig mir einen Weg, mich von den Sünden ganz abzukehren. Der Prophet empfahl ihm, lüge nicht. Da fragte ihn der Mann, ist das alles? Der Prophet antwortete, ja, das genügt. Der Mann ging, aber nach einer Weile hatte er wieder einige Sünden begangen und da dachte er bei sich, was er bloß dem Propheten antworten solle, wenn er fragt, ob er nicht mehr sündigt. Er hatte doch dem Propheten versprochen, ehrlich zu sein und nicht mehr zu lügen. Dieser Punkt, nämlich die Enthaltsamkeit von der Lüge, half diesen Gefährten des Propheten, sich zu verändern und ein rechtschaffener Mensch zu werden. Der Koran fordert in der Sure Ihzab, Sure 33, die Menschen auf, Recht und Wahrheit zu sagen, weil dies ihr Tun heilt und sich enorm auf die Vergebung ihrer Sünden auswirkt. Es leuchtet ein, dass eine Voraussetzung dafür, dass wir rechtschaffen handeln, darin besteht, dass das, was wir sagen, frei von der Lüge ist und dass wir uns das sagen, was der Wahrheit entspricht. Ja, die Wahrhaftigkeit ist wie ein Wundermittel und unterstützt den Menschen bei der Erreichung würdiger Charaktereigenschaften. Aristoteles hat gesagt, die Ehrlichkeit gleicht einem Schatz. Je mehr sie zum Vorschein tritt, desto mehr Freunde findet sie. Die Lüge aber ist wie die verborgene Flamme eines Feuers. Je mehr sie zum Vorschein kommt, desto stärker ist ihr Brennen und ihr Unheil.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood Zaman mit dem Titel Man Mastu Tu Divane. Das heißt, ich bin betrunken und du bist verrückt.
صد بار و تو را گفتم به خرابات آی تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جان آن چو تو مستی افسون من افسانه ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه ای حبیب نا
از خانه برون رفتم، مستی به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن خوشانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه، صد عاقل و فرزانه. حق تبریزی از خلق چه پرهیزی، اکنون که در افتادی صد فتنه فتانه، اکنون که در افتادی صد فتنه فتانه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Trotz der zunehmenden Verbote für das Tragen der islamischen Bekleidung zeigen immer mehr muslimische Frauen Interesse daran, sich an diese Anweisung des Islams zu halten. Frankreich rühmt sich, die Wiege der Demokratie zu sein. 1789 wurden während der Französischen Revolution die drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerufen. An ihrer Geltung in diesem Lande muss man heute jedoch zweifeln. Frankreich hat am massivsten den Schulbesuch mit islamischem Hijab verboten. Die erste Hijab-Krise gab es 1989. Drei Schülerinnen, die islamische Bekleidung trugen, durften ihre Schule nicht mehr betreten. 1990 erhielten fünf Schülerinnen aufgrund der internen Statuten einer Schule in der Nähe von Paris Hausverbot. Und inzwischen zieht dieses Vorgehen gegen Schülerinnen mit Hijab in Frankreich bereits weite Kreise. Die belgische Zeitung Le Soir schrieb vor einigen Monaten, 70% der 130 französischsprachigen Mittelschulen in Belgien haben ihren Schülern das Tragen des Hijabs verboten. Im Jahr 2000 lag diese Ziffer unter 41%. Der Hijab ist ein religiöser Wert. Das feindselige Verhalten, welches wir gegenüber hijabtragenden Frauen in europäischen Ländern sehen, lässt die Frage auftauchen: Wie ist es möglich, dass diese Länder sich als Wiege der Freiheit und Demokratie betrachten? Warum werden in einer Gesellschaft, in der sogar Homosexualität unter dem Vorwand der Freiheit offiziell anerkannt wird, die Muslime daran gehindert, ihren einfachen religiösen Pflichten nachzukommen? Die Muslimen bilden in Frankreich die größte Religionsminderheit mit ca. 5 Millionen Menschen. Die französische Regierung bekämpft die Symbole dieser Religion, zu denen auch der Hijab gehört. Aber bislang gab es noch kein Vorgehen gegenüber Symbole Andersgläubiger wie das Käppchen jüdischer Schüler oder das Kreuzchen, das christliche Schülerinnen an einer Halskette oder am Armband tragen. In Frankreich gibt es nur ca. 500.000 Juden. Diese können sich ungestört in ihrer typischen Kleidung auf öffentlichen Plätzen bewegen. Die scharfen Angriffe der staatlichen Institutionen in Frankreich gelten nur den Muslimen. Professor Roger Garoudi, muslimischer Denker in Frankreich, ist der Meinung, dass das Hijab-Verbot für Musliminnen in Frankreich von der giftigen anti-islamischen Propaganda der USA und des Zionismus herrührt. Er sagt, heute ist der Kampf gegen den Terrorismus unter falschen Vorwänden zu einem Versuch geworden, den Islam auf der Welt zu schwächen. Sie, die USA und Zionisten, versuchen in Koordination miteinander der Welt ein schlechtes Bild vom Islam vorzulegen. Die französischen Verantwortungsträger haben unter dem Einfluss dieser Propaganda die Muslime eingeschränkt. Garoudi bezeichnet das Hijab-Verbot in Frankreich als undemokratische Maßnahme. Es stellt sich die Frage, wie können die französischen Politiker von den muslimischen Frauen erwarten, dass sie den Hijab, der ein wichtiger Wert für sie ist, nicht mehr beachten? Ist es möglich, einerseits von Meinungsfreiheit und freier Meinungsäußerung zu sprechen und andererseits durch Verabschiedung eines Gesetzes eine einfache religiös-gesellschaftliche Handlung anderer zu verhindern? Elma und Laila Louis, zwei französische Mädchen, wurden wegen ihres Hijabs von der Schule verwiesen. Ihr Vater ist ein Jude, aber wie er sagt, glaubt er im Grunde an keine Religion. Also wurden diese beiden Mädchen nicht von ihrer Familie gezwungen, den Hijab zu tragen, und sie tun dies nur, weil der Islam die Anweisung gibt, dass er zu beachten ist. Herr Louis ist Rechtsanwalt der antirassistischen Bewegung. Er sagt, meine Töchter sind Muslime und wollen das Gebot des islamischen Hijabs beachten. Ihre Entscheidung gilt in Frankreich als persönliche Entscheidung und die meisten muslimischen Frauen in Frankreich halten sich an dieses Gebot. Meine Töchter sind aber nur wegen des Hijabs an der Unterrichtsteilnahme gehindert worden. Der Hijab ist für meine Töchter Teil ihres Lebens und ich respektiere ihre Überzeugungen. Ich habe beim Gericht Klage eingereicht. Es handelt sich nämlich hier für mich um ein klares Beispiel für Rassendiskriminierung.
Die französischen Staatsmänner haben den Hijab mit Politik in Zusammenhang gebracht und behaupten, er störe die Sicherheit. Unterdessen ist gerade die Abwendung von Religion und Moral der eigentliche Grund für viele soziale Missstände im Westen. Entgegen der Suggestionen, die im Gange sind, um den Hijab als politische Angelegenheit oder als Symbol für fantastische Bewegungen hinzustellen, ist dieses Gebot lediglich eine Aufforderung, die im Koran steht. Das Hijab-Tragen ist Teil des religiösen Verhaltens einer muslimischen Frau. Hijab symbolisiert Keuschheit und Anstand einer muslimischen Frau. Die japanische Autorin Chanula Nakata, die sich 1991 zum Islam bekannte, sagt: Als ich zum Islam übertrat, war gerade die Diskussion um den Hijab an französischen Schulen ein heißes Thema. Bevor ich Muslimin wurde, konnte ich nicht verstehen, wieso die Schulen so empfindlich auf ein Stück Stoff, welches auf dem Kopf getragen wird, empfindlich sind. Als Nicht-Muslim blickte ich wie eine Außenstehende auf den Hijab und konnte daher dessen Bedeutung nicht begreifen, aber ich war davon überzeugt, dass die Schulen wegen gegenseitiger Respektierung von religiösen Dingen auch die Ansichten von Schülerinnen und ihr religiöses Verhalten respektieren müssen. Diese Japanerin ist der Meinung, die Franzosen hatten wie die meisten Europäer erwartet, dass der Hijab parallel zu der Verwestlichung und der Weltliebe schließlich einmal der Geschichte angehören wird. Aber in der islamischen Welt gibt es besonders unter der jungen Generation eine große zunehmende Welle der Rückkehr zum Hijab, die sich auf die verschiedenen Länder ausdehnt. Diese Rückkehr ist ein Zeichen für die Wiederbelebung des Islams. Wir schließen für heute mit einem Wort des französischen Priesters Michel Loloun. Er sagt: Als ein Christ bin ich der Überzeugung, dass die Muslime wegen ihrer besonderen moralischen Wertmaßstäbe die religiösen Freiheiten besitzen und einen geeigneten Platz im Gesellschaftsleben Frankreich einnehmen müssen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.